Dankeschön, Hajo und Ruth, für das warme Willkommen. Wir wollen zusammen Gottes Wort betrachten an diesem Abend, weil wir wissen, es ist Speise für unseren geistlichen, für unser geistliches Leben, darüber hinaus aber auch Weisung. Und auf die Frage, warum denn Christen so oft das Wort Gottes hören wollen, antworte ich gern: weil sie warten, welches Wort ihnen zur Kraft wird. Es ist nicht allein die Informationssammlung, die uns anzieht, sondern wir suchen das Wort Gottes, das uns ganz persönlich in unserer Situation anspricht und dann dieses Wollen schafft, das das Christsein so leicht macht. Ich möchte euch auf eine kleine Gedankenreise mitnehmen ins Alte Testament und dort aus Jona 1 die ersten drei Verse lesen. Das ist ja eine ganz bekannte Geschichte. Jona und der Wal und beziehungsweise der große Fisch. Wir haben dort drei Verse. Ich lese sie einfach nochmal zur Erinnerung. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn Amittai: Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fährpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Vertraute Geschichten neigen dazu, unsere Aufmerksamkeit zu verlieren. Und ich muss sagen, das ist menschlich und ist völlig normal, dass vielleicht auch Christen, die so eine Geschichte kennen, sagen: Naja, könnte man nicht noch mal ein paar Winkelgeschichten finden, die ich bei meiner Bibellese überlesen habe oder so. Die Bibel sagt von sich selbst, Jakobus benutzt das, dass die Bibel wie ein Spiegel ist. Und das ist schon ein interessanter Vergleich. Meine Frau, die ist Künstlerin, sie malt, hat so ein Kinderatelier, ist da unternehmerisch tätig und missionarisch zugleich, seit ungefähr 4-5 Jahren. Und es ist immer köstlich, wenn sie dann in ihrem Atelier war und mal wieder ein neues Bild gemalt hat und das dann mit nach Hause bringt, dann suchen wir zusammen einen geeigneten Platz. Und dann, wenn dann der Dübel endlich drin ist und das Bild hängt, beobachte ich bei mir so die ersten Wochen, dass wann immer ich an diesem Part des Hauses vorbeikomme, dass meine Augen automatisch auf das neue Bild wandern. Das muss ich mir gar nicht befehlen. Das ist noch so drin, da ist was Neues reingekommen. Der Mensch reagiert stark auf Neues. Aber dann, so nach einigen Wochen, merke ich eine zunehmende Unaufmerksamkeit. Nach ein paar Monaten gucke ich es kaum noch an, weil man immer viel im Kopf hat und es viel zu erledigen gibt. Und es verliert seine Präge und Ausdruckskraft für mich. So ist es. Und man möchte mit diesem Gewohnheitseffekt gerade auch die Bibel lesen wollen und sagen: Boah, die Geschichte habe ich noch gar nicht gesehen, das ist ja toll. Und dann beschäftigt man sich damit, ist ein paar Tage oder Wochen stark von geprägt, bis man dann irgendwann zur Gewohnheit übergeht: Doch, kenne ich. Nun sagt aber die Bibel, dass sie eben wie ein Spiegel ist. Und den Spiegel kennen wir ja auch alle bei uns im Badezimmer. Ist nicht interessant, dass wir trotzdem reingucken? Regelmäßig, ne? Ja, und wie gut, dass wir manchmal reinschauen. Dann sehen wir, wie wir aussehen und ob wir eine Zumutung sind für unsere Mitmenschen. Ob wir noch was ordnen können. Und wenn da noch ein Pickel über Nacht gesprießt ist, dann können wir ihn auch noch behandeln und so weiter. Der Spiegel lebt also von seiner Frontalansicht. So das Wort Gottes. Man kann natürlich auch indirekt durch den Spiegel schauen, das stimmt, und andere darin entdecken. Kann man auch wenn man das Wort Gottes liest und sieht dann da, ja, das müsste mal mein Ehemann lesen hier. So diesen indirekten Winkel. Oder wenn man dann hier sitzt, ja, der hätte mal heute hier sein müssen, das hätte der hören sollen. So, dieser indirekte Blick in den Spiegel hat auch seinen Wert, ganz bestimmt. Es ist ja toll, dass Menschen für andere so viel Aufmerksamkeit investieren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass der direkte Blick gewünscht ist. Gottes Wort ist wie ein Spiegel. Und das Interessante am Spiegel ist, obwohl er ja so vertraut und bekannt ist, dass man täglich anders ausschauen kann und auch Veränderungen beobachten kann. Während man früher bestimmte Bibelstellen angelesen hat und sagt, boah, das ist überhaupt nicht bei mir zu finden, kann das nach ein, zwei Jahren, ja, das kenne ich, das ist auch bei mir. Und dann entdeckt man, wie man umgeschaltet wird in das Wort Gottes, was ja auch Fleisch geworden ist in Christus. Und so werden wir Christus ähnlich, wenn wir in dem Willen Gottes zu Hause sind. Aber um da reinzukommen, muss man einige Hürden nehmen. Und ich möchte euch diese vertraute Geschichte doch als Spiegel mal hinhalten, wagt mal reinzuschauen und seht mal, wie es reflektiert auf euer eigenes Leben. Ich stelle zunächst einmal fest, hier ist ein Mann, ist ein junger Mann, das Alter wird verschwiegen, der kennt Gott. Was für ein Privileg. Was für ein Vorrecht. Es gibt viele Menschen, die kennen Gott nicht. Die haben mal gehört von ihm, dass es ihn geben soll, aber sie kennen ihn nicht. Die haben wahrscheinlich auch keine Leute, die sie mal mit Gott bekannt machen. Manchmal brauchen wir auch Beziehungen. Um mit bestimmten Persönlichkeiten, die man gerne kennenlernen würde, zusammenzukommen. Jona war hier auf der Sonnenseite des Lebens und er kannte Gott so gut, dass er sogar seine Stimme hören konnte. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt da einen breiten Bogen, der zu spannen wäre, Stimme Gottes hören. Es gibt da ganz ehrliche Leute unter den Christen, die sagen, ich weiß nicht, wie das geht. Das ist beeindruckend, diese Demut, wenn sie das auch offen sagen und da jetzt nicht irgendwie scheinheilig mitreden. Ja, Gott hat auch zu mir geredet. Das muss ja ehrlich sein. Hat er geredet oder nicht? Und wir fühlen uns zwar aufgewertet, wenn er zu uns redet. Das ist ja auch schön. Aber wir sollten ihn nicht benutzen zu unserer Aufwertung, indem wir zu oft sagen, Gott hat zu uns geredet und nachher war gar nichts, sondern wir sind Opfer unserer Fantasie gewesen. Hier sehen wir, dass Jona das Wort des Hören erlebt, das Wort des Herrn erlebte. So schön übersetzt in der Elberfelder Übersetzung, es geschah. Ich weiß nicht wobei, die Bibel schweigt drüber, ob er gerade seine Morgenandacht gemacht hat, ob er in der Synagoge gesessen hat mit seinen anderen Gläubigen. Ist eigentlich auch egal. Wichtig ist, hier ist Mann, zu dem redet Gott. Und das finde ich auch schön. Gott lebt und er redet auch. Er ist gesund. Ja, fühlt sich wohl. Kennt keine Formtiefs und hält es mit den Menschen. Ist ein menschenverliebter Gott. Nur wenn Gott redet, hat das immer auch Sinn. Gott ist nicht so der, der unterhält gerne so. Schön Unterhaltungsabend mal macht. Sondern wenn er redet, sind seine Worte sehr kostbar. Er schwafelt nicht, muss man sagen. Und er benutzt seine Worte auch nicht, um irgendwie ausschweifend Leute zu amüsieren. Sondern wenn er redet, geht er kostbar mit seinen Worten um. Und trotzdem redet er gern. Er hat viel Kostbares zu sagen. In ihm liegen die Schätze der Weisheit, der Kenntnis. Wir leben ja so in der Zeit der Inflation von Worten und können manchmal gar keine Worte mehr hören. Kann ich auch verstehen, weil jeder meint, er hätte was zu sagen. so schreiben sie ohne Ende und treten Radiosendern und Fernsehstationen auf und überall, jeder will gehört werden. Interessant. Bei Gott ist man gut aufgehoben, wenn er redet, weil das, was er sagt, ist wahr. Da kann man nicht so von ausgehen normalerweise, wenn man Worte hört. Da muss man erstmal filtern, erstmal drüber nachdenken. Nicht jeder ist bereit, was er hört, umzusetzen. Kritisch, kritisch, kritisch. Das kann auch sein, weil es gab schon so viele Leute, die geredet haben und es ist nicht rübergekommen, was sie geredet haben. Und dann geschieht der Verschleiß der Worte. Dann lässt man sich auch nicht mehr so drauf ein. Sagt nicht sogar ein Sprichwort in unserem Land, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wie radikal wir Menschen sind, wenn Worte Inhalte vermissen lassen. Ich finde das gut, dass wir noch so reagieren, weil Worte sind wirklich wertvoll. Man muss sie wiegen, muss wohl bedenken. Seid langsam zum Reden, sagt die Bibel. Wo viel geredet wird, steht in der Schrift auch, geht es ohne Sünde nicht zu. Ich sage immer, Herr, erbarm dich. Ich muss so viel reden. Und sofern es nur grammatische Fehler sind, die mir bei der Rede widerfahren, damit kann ich noch leben. Aber wenn dann mein Gedächtnis eventuell nicht präzise war in der Weitergabe oder ich eigene Gedanken mit Gottes Gedanken verwechsel, ist schon eine Herausforderung, die Rede. Ich jedenfalls möchte Gott hören und möchte mich einlassen auf das, was Gott sagt. Und der Jona kannte das auch. Er kannte die Stimme Gottes. Ich rate jedem Christen, das kennenzulernen. Die Stimme Gottes. Und ich weiß, dass er sie schon mal gehört hat. Sonst wäre er nämlich kein Christ. Darf ich dich mal kurz erinnern? Damals, ich weiß nicht, wie lange das her ist bei dir, da sprach Gott durch einen Menschen, durch ein Buch, durch eine Kassette oder wie auch immer, zu dir. Und es war, als brannte dein Herz. Es war, als wenn diese Worte ein besonderes Gewicht hatten, so eine anziehende Kraft. Worte der Liebe und doch Worte der Wahrheit. Und das alles hat euch dermaßen Vertrauen geschenkt, dass ihr gesagt habt, den brauche ich, auf den lasse ich mich ein, mit dem will ich gehen. Das ist eine gesunde Entscheidung damals. Wenn einer Christ ist, hat er die Stimme Gottes schon mal gehört. Und er sollte diese Stimme Gottes suchen. Denn dieser Herr möchte gerne mit uns gehen und uns beteiligen an seinem wunderbaren Reich. So auch Jona. Jona hat da schon eine kleine Geschichte hinter sich. Er war nämlich von Gott schon mal gebraucht worden. In 2. Könige 14, Vers 25 steht da so ein kleiner Bericht. Ich gehe da mal kurz rein und lese das mal. Gott stellte das Gebiet der Gemeinde Israel wieder her, vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, den Propheten, der von Gott Hefer war. Also Jona war kein unbeschriebenes Blatt, war einer, der Gott kannte, seine Rede kannte, und den Gott auch zum Segen benutzt hatte. Ich mache hier gleich mal einen kleinen Exkurs rein. Ich finde das äußerst stark, dass Gott Menschen trainiert, in seinem Willen zu leben und in seinem Auftrag Menschen zu helfen. Man kann nicht bei der Selbstliebe stehen bleiben. Tut Gutes zu allermeist euren Glaubensgenossen. Ist so eine kernige Aussage des Apostel Paulus. Und das ist ja auch der Gewinn der Christenheit, dass sie Nächstenliebe praktiziert. Im Geben, nicht unser Reichtum. Natürlich müssen wir uns auch selbst lieben. Wir können nicht immer nur geben. Wir müssen auch auf uns achten, dass wir rundlaufen und nicht ausbrennen. Aber wenn das eine gute Waage hat, von Gott empfangen, auch sich selbst was Gutes tun und dann auch Kraft zu haben, anderen Gutes zu tun, dann ist das was Schönes. Und Jesus hat deswegen ja Gemeinde gebaut, hat seine Jünger um sich geschart, hat dann in Jerusalem angefangen, größeren Stil Gemeinde zu bauen. Hat das mit langen Atem getan, jetzt fast 2000 Jahre. Boah, und bei all den Knicks, die es da in der Kirchengeschichte gab, das habe ich immer mit Aufmerksamkeit studiert, Kirchengeschichte. Ich wollte lernen aus den Fehlern der Vorväter, um sie selber nicht zu machen. Und da waren traurige Abschnitte, übelste Abschnitte, was auch Leiter mit Christen anstellten, zu ihrem eigenen Vorteil und so weiter. Und man kann ja nur staunen über diesen Gott der Liebe. Allein sein Umgang mit Israel und der Gemeinde, der liebt das Volk bis zum Abwinken, würde man sagen. Der lässt nicht von dem Volk, so bockig es ist, seine Propheten tötet und. Er liebt dieses Volk immer noch. Ich kann das nicht verstehen, nur glauben. Und ich werde ja auch überzeugt. Ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen bei einer alten Dame, die hat vor 25 Jahren israelische Bonds gekauft. Ja, da 120.000 Mark Bonds gekauft. Ich sage, warum haben Sie das denn gemacht? Ja, in der Bibel steht doch, das Volk Israel wird nicht vergehen. Und die haben damals über 18% Zinsen angeboten. Und das ist doch eine gute Investition, sagt sie. Ja, in der Tat, die Frau hat an die Bibel geglaubt und ist sehr gesegnet worden. Jetzt ist also nächstes Jahr Auszahlung. Ich sollte ihr helfen, wie man das wiederkriegt. So. Gott ist treu. Und das betrifft übrigens auch die christliche Gemeinde. Die besteht immer noch. Trotz der Pastoren. Hallo. Es ist er. Auch trotz ihrer Glieder. Besteht immer noch. Er hat in mir ein Wollen des Glaubens bewirkt. Und ich glaube immer noch. Und ich habe auch noch keinen beerdigt in meinen 23 Jahren Pastorendienst, der gläubig gewesen ist und dann nicht mehr wieder zurückgefunden hat nach seinem Abfall vom Glauben. Irgendwie kriegt der bei 99 Schafen immer noch einen Blick für das eine, was fehlt und holt die Leute manchmal auf dem Sterbebett so kurz vorher noch rüber. Wie so ein Schächer wird darüber gezogen. Ich staune über diesen Gott. Und dieser Gott sieht auch Ninive und liebt Ninive. Das muss man auch wissen und auch glauben. Wir haben ja schon manchmal Mühe, einander zu lieben, wenn wir uns denn näher kennenlernen. Heißt das nicht so, dass die Verwandten, die am weitesten weg sind, die Liebsten sind? Aber als Christen sind wir tatsächlich eine Familie, sind eine Gemeinde und sollen mal ganz schön zusammenrücken und uns kennenlernen. Und dann lernen, wie man einander annimmt, nämlich wie es der Herr auch tut. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und gebt diese Liebe Gottes weiter. Und das hat Jona auch trainiert mit seinen Leuten. Er hat Liebe weitergegeben, hat Liebe für sein Volk gehabt, hat sich in schwieriger Zeit geäußert zum Kurs des Volkes, hat gesagt, so geht's nicht weiter, Leute, ihr kommt ins Gericht Gottes, ihr müsst umkehren. Und dann hat er Mut reingesprochen, gesagt, Gott wird wiederherstellen, die Festung und den Schutz der Gemeinde und die Feinde werden nicht über uns herrschen. Er wird uns befreien. Manche Gemeinde braucht so eine Botschaft. Weil die haben Leute in ihrer Gruppe, die sind gebunden an Sünden, sind gebunden, dienen dem Teufel nachts, wenn keiner zuguckt und leben ihre Bindung. Die Feinde der unsichtbaren Welt, der Finsternis, herrschen über sie. Und solche Leute brauchen manchmal so Jona-Worte und sagen, ich will wieder aufbauen, den Schutz in deinem Leben, dass du Gott allein dienst und ihn ehrst. Und diesen Dienst hat Jona getan. Wir würden sagen, neutestamentlich aktuell Superpastor. Prophetisch gebraucht von Gott und seine Worte, die fielen nicht auf den Boden, sondern wie wir es hier gelesen haben in 2. Könige 14. Und der Herr stellte das Gebiet Israel wieder her. Er erfüllte genau das Wort, was er durch Jona gesprochen hat. Er tat es. Stark. Also ein guter Mann, dessen Inhalte von Gott gegengezeichnet werden, bestätigt werden. Und deswegen dachte sich Gott, den kann ich doch auch gebrauchen für die anderen Menschen außerhalb der Gemeinde. Und jetzt macht Gott eine ganz neue Erfahrung mit Jona. Denn es heißt hier, dass er die Rede Gottes gehört hat und dass er nicht sich auf die Rede Gottes einließ. Im Innenverhältnis der Gemeinde war er willig, Gott zu gehorchen. Ich weiß nicht, in welchen Projekten der da überall mitgemacht hat. Gemeinde ist ja immer was los. Aber außerhalb der Gemeinde war der eine Niete. Innerhalb der Gemeinde stark, von Gott gebraucht. Durch Gottes Segen hat er Leute aufgebaut. Aber das ging echt nur bis zur Gemeinde. Und wenn es darüber hinausgehen sollte, die Liebe Gottes weiterzugeben, kniff er. Und ich kann diesen Mann verstehen, ich habe mal die Geschichte seiner Zeit ein bisschen studiert, denn Gott sendet ihn nicht irgendwo hin, er sagt, geh nach Ninive. Und Ninive, das war das Zentrum des neuen Syrischen Reiches im 7. Jahrhundert vor Christus. Und diese Stadt, die war nicht klein. Wir lesen später, als Jona da endlich dann ankam, dass er 3 Tagesmärsche brauchte, um durch diese Stadt zu gehen. Und wenn er so, sagen wir mal, 10 Stunden unterwegs war, also ich denke mal 120, 150 Kilometer in den 3 Tagen, das war Radius. Er hat dieser Stadt gedient, eine große Stadt. Aber ich habe in der Geschichte noch mehr gelesen über diese Stadt. Diese Stadt war nicht nur groß, die war auch böse. Es gab in der damaligen Epoche keine brutalere Stadt im Umgang mit ihren Feinden. Keine Stadt, die bestialischere Kriege führte wie diese. Die verstrickt waren in ihrer Ideologie und ihrem Götzenkult. Kinder opferten, die eigenen Kinder. Menschen böse, egoistisch auf sich besonnen. Die andere über die Klinge springen ließen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und diese Stadt hatte keinen guten Ruf. Und als Gott diese Stadt sieht, hat er sie so lieb, dass er einen seiner guten Leute hinschicken will. Jona, der ihn kennt, auch seine Stimme kennt, durch den er schon andere gesegnet hat. Und der sagt, nee, nicht mit mir. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Es war kein humanistischer Besuchsauftrag, nach dem Motto, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ich wollte euch nur mal grüßen. Sondern sein Auftrag war, den Willen Gottes kundtun. Den Leuten sagen, dass sie etwas falsch machen, was ihr Leben sehr beschädigen wird in Zeit und Ewigkeit. Gegen jemand verkündigen heißt nicht lieblos sein, sondern aus lauter Liebe zum Mensch ihm zu sagen, was ihn kaputt macht. Und diesen Auftrag kriegt er. Hier steht es geschrieben, sie lebten böse und Bosheit addiert sich. Gott sagt das so. Die Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Sünde bleibt nie allein. Könnt ihr es mal probieren. Ohrfeigt mal einen Nachbarn. Irgendwann kriegt er eine wieder. Mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein. Ich wollte sagen, Bosheit addiert sich. Fragt einmal unsere Richter. Solche Berge von Akten. Die Bosheit schaukelt sich hoch. Und die Leute rauben sich die Nerven und die Gelder. Der eine sagt sich, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das Prinzip der Bosheit. Und Gott sieht das, wie die Menschen sich unter der Bosheit zudecken, wie sie daran kaputt gehen, wie sie ihre Freude verlieren, ihre Zuversicht verlieren, ihre Hoffnung verlieren, ihren Frieden verlieren, ihre Geborgenheit verlieren, ihre Zukunft kaputt machen. Und das will er nicht. Und er möchte diesen Leuten Zukunft geben. Er selbst möchte ihnen die Zukunft geben. Und so sagt er sich, ich bleibe nicht untätig. Ich habe das immer nur schwer verstehen können, dass Gott seine großartige Sache, seine Macht und seine Größe, den Bau seines Reiches Menschen anvertraut, die an ihn glauben, mehr oder weniger. Also ich hätte das nicht gemacht. Also er hat doch Myriaden von Engeln als Garde, die sind auch loyal und die machen, was er sagt. Nein, der Herr hat dem Menschen im Garten Eden irgendwann mal gesagt, herrsche darüber, hat den Befehl nie zurückgezogen. Und Satan hat diese Delegation gesehen, entdeckt, sich den Menschen genommen und herrscht durch den Menschen. Der Fürst dieser Welt, durch Bosheit, Lieblosigkeit, Hass und Gewalt, Raub und Mord. So herrscht er auf dieser Welt. Treuebruch. Quer durch Ehen und Familien. Er zerstört alles, was Leben ist. Es gibt so viele Menschen, die lassen das zu. Die sind so offen für das Böse. Denken böse, reden böse und handeln böse. Sind gefangen. Und Gott sieht das, möchte ihnen helfen. Aber wie? Er müsste gute Menschen finden, die er gut gemacht hat. Und die wissen, was gut und böse ist. Und die Gottes Willen kennen. Und die den Leuten, die gefangen sind in ihrer Bosheit, einen Weg sagen, wie sie da rauskommen. Damit sie nicht in ihr eigenes Sündengericht reinlaufen und reinleben. Und er hat Leute. Die sitzen auch hier. Er hat sie. Er hat sie aufgebaut. Irgendwann seinen Kontakt mit ihnen gekriegt. Hat sie beschenkt mit ewigem Leben. Hat ihnen den Geist seiner Liebe gegeben. Ganz verliebte Leute. Die er auch im Innenverhältnis der Gemeinde super gebraucht hat. Schon oft sie gesegnet hat und zum Segen gesetzt hat für andere. Aber wenn dieser Gott, der will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn dieser Gott diese Liebe versucht zu leben, dann streikt sein Volk. Ihr nicht, aber wenn ihr mal Christen seht, die so streiten, sagt ihnen diese Erkenntnis. Aber nein, wir schauen ja ganz persönlich in diesen Spiegel, in diese vertraute Geschichte über Jona. Interessant ist, als dieser Auftrag von Gott zu Jona kommt, dass er nicht zur Tagesordnung übergehen konnte, sondern er wird unruhig. Eine schöne Unruhe. Gelobt sei Gott für Menschen, die unter seinem Auftrag wenigstens noch unruhig werden und merken, so geht's nicht weiter, jetzt muss ich was tun. Und wenn sie sich ablenken, und auf diese glorreiche Idee kam Jona. Er sagt, jetzt noch Stille halten vor Gott. Ich kann ihn jetzt nicht mehr anbeten. Ich habe ein Kommando gekriegt. Ich kann jetzt nicht mehr ein auf fromm tun hier vor ihm. Ich muss jetzt was tun. Ich kann jetzt nicht sagen, Herr, ich muss noch tiefer in deinen Willen einsacken. Noch tiefer die mosaischen Gesetze mir aneignen. Herr, ich muss noch hier ein Seminärchen und hier ein Seminärchen besuchen, damit ich... Der Mann war entwaffnet. Er hatte einen Auftrag. Und er fühlte sich nicht in der Lage, diesen Auftrag umzusetzen. Habe ich oft erlebt. Auch in der eigenen Gemeinde. Weil ich sage, so, macht mal Vorbereitung, 4 Wochen machen wir wieder in unserem Dorf eine schöne Freiveranstaltung. Dann schrien sie nach Seminärchen. Was sollen wir denn sagen, wenn sie so und so fragen? Bis zum Abwinken. Ich sagte gerne, der Narr fragt ohne Ende. Steht in der Bibel. Lass uns doch mal mit Gottvertrauen losgehen. Mit Gottvertrauen. Hat denn nicht dieser Gott gesagt, er schickt uns nicht allein los? Hat er nicht gesagt, dass er seinen Geist mit uns geben wird, uns mitgeben wird? Hat er nicht gesagt, dass dieser Geist uns erinnern wird, was wir in Bibelstunde XY vor 23 Jahren mal gelernt haben, dass er das wieder rausholt? So ein Schatz in Gottes Volk. Sie könnten den Menschen den Weg weisen zu diesem Gott, der jeden Mensch liebt. Jeden. Auch den, den wir nicht mehr lieben. Und sagen, der ist es doch nicht wert. Das ist doch so ein gebundener, böser Mensch. Gott wird regelrecht angezogen von diesem Lebensmissstand. Er sieht Ninive, er sieht, wie sie in ihrer Bosheit versinken. Und er will nicht, dass sie versinken. Also was tut er? Er schickt jemanden hin, der gegen die Bosheit spricht, dass die Menschen sich von Bosheit trennen und ihr Gericht nicht erleben. So, Jona unruhig, sagt sich, ich muss was unternehmen. Und das Beste, was man machen kann, ist natürlich zu sagen, ja, das war viel die letzten Jahre mit dir. Es war anstrengend, mich stark eingesetzt, du hast gesegnet. Ich brauche jetzt erstmal Urlaub. Das ist uralt, der Wunsch. Er auch. Urlaub. Dann geht er auch zum Last-Minute-Reisebüro runter nach Jaffo. Schaut sich da um in den Angeboten und findet auch ein Last-Minute-Angebot runter nach Andalusien, Spanien. Und da fällt ihm diese kleine Hafenperle Tarsis auf. Ich weiß nicht, ob er schon mal da war, aber es ist ein schöner Strand. Schöner Strand. Hafen, da lebte Handel, da kriegte man alle Früchte. Ja, da konnte man gut leben. Und Jona sagte sich, ich brauche jetzt unbedingt Urlaub. Das war seine Reaktion. Ich meine, er hätte auch was anders machen können. Er hätte sich auch ein Motorrad kaufen können. Irgendwie sich beschäftigen, versteht? Oder eine neue Software, die einen für 2-3 Monate wieder in Anspruch nimmt. Ich weiß ja nicht, wo bei Ihnen, liebe Damen und Herren, so die Interessen liegen, aber wir können vielfältig abhauen vor unserem Herrn. Stimmt's? Ja, und jetzt im Frühjahr, mir geht das auch so, ich habe gerade wieder Höchstgewicht. Sagt man sich, Herr, ich müsste jetzt eigentlich mal was für meine Fitness tun. Ich gehe jetzt in den Fitnessclub, kaufe mir da eine 50er-Marke und dann werde ich, ne? Nur nicht das, was man gehört hat, umsetzen. Irgendwas anderes umsetzen, aber nicht das. Also die Menschen sind da wie von der Stange. Da kann einer dem anderen die Hand reichen, von Jona bis dato. Und doch haben wir einen Gott, der Ninive sieht und liebt. Und der diese Sendung sprechen möchte. Und er hat seine Propheten Folgendes sagen lassen. Wen soll ich senden? Wer will gehen? Das ist eine Frage, die lebt bis heute. Wen soll ich senden? Wer will gehen? Ich weiß nicht, ob Ihre Nachbarn schon die Info gekriegt haben, wie sie in den Himmel kommen. Es geht ja gar nicht darum, dass sie in diese Kirche kommen. Es geht ja nicht um Mitgliederfängerei. Es geht um Ewigkeit. Und bitteschön, Sie haben die Info und wissen, wie man von A nach B kommt. Und der Nachbar eben nicht. Ja, und wie lange soll es denn jetzt noch blockieren? Was soll denn noch Wichtigeres getan werden im Leben? Welche Ablenkung muss denn noch herhalten? Als Gast sollte man ja immer lieb sprechen, aber es kam ebenso über mich. Ich fühlte fast wie zu Hause. hey, die ihr von Gott geliebt seid, wollt ihr einmal an der Rechten Christi sitzen, die Völkerich? Und dann kommt dein Nachbar. Bei uns heißen viele Meier und Müller. Und der Herr richtet ihn. Und der Meier sieht sie da zur Seite Jesu. Und sagt, sagen Sie, Sie haben dann alles gewusst? Warum haben Sie mir nichts gesagt? Warum? Ja, ich hatte Angst, dass sie mich nicht mehr grüßen und ich wollte die Nachbarschaft nicht verderben. Und wie das so ist, Nachbarn beobachten sich und wenn sie mitgekriegt hätten, dass ich ein Frommer bin, dann dachte ich, sag lieber nichts, bevor ich sie ganz irritiere. Ja, jetzt konstruiere ich ein wenig, aber als Seelsorger hat mir eine Menge gehört. Der Ausreden sind ohne Ende. Wenn der Herr an diesem Abend Sie zu Ihrem Nachbarn schickt, der es noch nicht weiß, würden Sie gehen? Wir brauchen ja gar nicht nach Ninive laufen. Gerade mal da, in dem Kontaktkreis. Oder da, wo Sie arbeiten. Arbeitskollegen, die es noch nicht wissen, wie man in den Himmel kommt. Sie sagen, die Leute wollen sowieso nichts wissen. Hat Jona auch gedacht. Aber das Evangelium ist eine Kraft. Für eine verstandene Torheit. Gott wurde Mensch. Eine Jungfrau wird schwanger. Durch den Heiligen Geist. Kommt ein Sohn raus, der macht nie eine Sünde. Dann stirbt er für die Sünden der Welt. Steht von den Toten wieder auf. Fällt auf gen Himmel. Sitzt zur Rechten Gottes und kommt bald wieder. Mal ehrlich. Ist das was für ein Verstand? Zum Abwinken. Wirklich. Ich habe die Torheit vom Kreuz den Leuten oft in den Augen ab. Widerspiegeln sehen, wenn ich das Evangelium verkündet habe. Aber während ihr Verstand beleidigt ist, ist der Geist angesprochen. Der suchende Geist. Weil das Evangelium ist eine Kraft. Und die wirkt nach. Es gibt so ein paar markante Erlebnisse, die lassen einen nicht mehr los. Und da sitzt mir gerade ein junger Mann vor Augen. Ich war im Zug auf dem Weg nach Hannover. Und sitzt da ganz allein im 6er-Abteil, kommt der rein mit 20. Und ich grüße ihn, war ganz kontaktfröhlich und stelle mich vor, heißt er, ich bin Pastor. Wenn Sie Fragen haben, machen Sie mal. Jetzt, wann hat man schon mal einen Pastor im Abteil? Und die Leute haben Fragen, würden gerne mal loswerden. Und der lässt sich drauf ein, ich fange an zu erklären, nach 10 Minuten beten wir, er gibt sein Leben Jesus. Ja. Moment. Ich war selber über die Geschwindigkeit erstaunt, weil ich kenne also Diskussionen bis zum Abwinken zum Thema des Glaubens. Aber dieser, boah, wie eine reife Frucht. Und ich wollte diese Geschwindigkeit nicht bremsen, dachte erst Übergabegebet und dann stelle ich meine Neugierigen Fragen. Und dann war es auch so, ich sage, warum haben Sie sich denn so schnell eingelassen? Aber er sagte, hat eine Vorgeschichte. Ich war 4-5 Jahre. Da musste meine Mutter für 2-3 Monate in ein Krankenhaus. Dann kam ich zu einer alten Verwandten, Großtante. Und die hat mir ein paar Mal so fromme Geschichten aus einer Kinderbibel vorgelesen. Das gab es zu Hause nicht. Und da war ich 10 oder 11. Und da hat mir ein Schulkamerad so ein Comic geschenkt. Da stand drauf, Gott liebt dich. Das lag ganz lange auf meinem Schreibtisch. Und wenn ich so Langeweile hatte beim Schularbeiten machen, habe ich das durchgeblättert. Und dann, als ich anfing zu studieren, 19 Jahre, hat mein Abteilungsleiter, bei dem ich eine Firma, wo ich nebenbei mir für meinen Studenten Geld verdient hatte, dieser Abteilungsleiter hat mich zum Hotelessen eingeladen. Gratis, brauchst du nichts zahlen. Student, nimmt man alles mit, sagte, bin ich hin, waren Geschäftsleute treffen. Und da haben Geschäftsleute gesprochen aus ihrem Leben mit Krise und Gott und so. Essen war gut, sagt er. Und ja, jetzt, das war also Station 3, jetzt, sagt er, habe ich einen Freund in London besucht. Er hat mich auf ein Gospelkonzert mitgenommen. Das war jetzt vorgestern gewesen. Ja, jetzt sitze ich hier im Zug und jetzt kommen Sie. Und jetzt war ich soweit. Ich dachte, typisch, das Evangelium ist eine Kraft. Man muss nur investieren. Rein. Der eine sät. So, der andere gießt oder irgendeiner ernte dann. Aber nein, die Christen sind so kurz angebunden. Sagen, oh, der will nichts wissen. Ich sage nie wieder was. Wie stehe ich denn da? Man muss wieder glauben, dass das Evangelium eine Kraft ist. Und wir glauben, dass im Innenfeld ist, wo Leute glauben, dass der Herr ist und den geben wir Gnade weiter. Je mehr, je besser. Aber draußen sind Leute, die haben nie Gnade erfahren. Und sie sind außen vor. Und Gott sagt zu Jona, geh, sag's ihm. Ich meine, ich könnte jetzt ja mal mit so einem Pulli rumgehen, Stift, und sagen, wie heißen Ihre Nachbarn? Sie machen jetzt nicht anfangen. Ich schreibe die mal auf. Und da, wo Sie arbeiten, auch nochmal 3, also 8 Leute. Und dann gehen wir mal so durch. Alles aufgeschrieben. Und am Ende der Predigt sage ich, das Wort des Herrn, wen soll ich senden? Wer will gehen? Und artig wie ihr seid, alle stehen auf, hier ich, Herr, ich gehe. Mächtig unter Eindruck. Und dann würde ich gerne 2 Wochen später wieder hier sein.
Amen. Herzlich willkommen.
Danke. Also, was war in den letzten 2 Wochen? Sie hatten hier letztes Mal sich erhoben von ihrem Platz, ihre Hände Gott emporgehalten und gesagt, Herr, ich will gehen. Was haben Sie denn umgesetzt? Wie waren die Gespräche? Es ist interessant, dass Jesus sogar gehorsam lernen musste. Sogar Jesus, der ohne Sünde war. Er lernte gehorsam bis zum Tod. Und hier geht es nicht um deinen Tod. Gut, dein Ruf kann eine Beule kriegen. Aber was soll's? Es geht doch um Ewigkeit. Naja, Jona, last minute, Richtung Tarsis. Ich sehe ihn da im Hafen, oben an der Reling. Ja, Leute, schnödes Volk, ich habe es geschafft. Ich gehe jetzt auf große Reise. Arbeitet nur. Und er lenkt sich ab. Und wir wissen, seine Reise läuft nicht gut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich nach Sommerurlauben durch Gemeinden komme, habe ich immer die typischen Sommersünden. Weit weg von der Gemeinde, kein Christ weit und breit, kein Pastor, ein Hauskreisleiter, der aufgepasst hat. Und dann machen sie da ihre Tarsis-Sünden. Hier oder da ein Techtelmächte. Dort ordentlich einen über Durst getrunken. Ich bin überhaupt nicht gegen Urlaub. Jeder Urlaub eine Missionsreise.
Amen.
Ja, wo immer wir sind. Wo immer wir sind. Wir schämen uns des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft. Und guck mal, Gott kriegt Jona, ich mache die Geschichte kurz. Was da geschieht, ist Folgendes. Das mit dem Fisch will ich gleich auslegen. Sein altes Wesen muss in den Tod Christi rein. Seine Rebellion, sein Ungehorsam muss in die Gnade und Erlösung Christi rein. Damit in allem er geehrt wird. Oh Gott, mach mich gehorsam. Ich weiß nicht, wie ihr betet so. Wenn ich bete, Herr, vergib mir meine Sünden, glaube ich das hinterher. Und wenn ich bete, Herr, mach mich gehorsam, tue ich so, als wenn ich jetzt gehorsam bin. Und mach, was er sagt. Weil ich rechne damit, dass während ich im Glauben es tue, sein Gehorsam mit mir geht. Ich warte nicht passiv, oh Herr, ich bin immer noch nicht gehorsam. Sondern das, was ich bete, glaube ich und setze es um in ein Werk. Denn ein Glaube ohne ein Werk ist tot. Warum wollen wir dem Wort Gottes hören? Glauben aufrichten und hinterher wieder beerdigen. So nach dem Motto, Pastor, war eine super Predigt, ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. So, ach so läuft das. Ja, ich spreche im Geiste Christi. Glauben wird entfacht für eine Richtung, die Gott umgesetzt haben will. Die Leute empfangen Glauben, freuen sich über das Erlebnis, Glauben in ihrem Herzen empfangen zu haben. Und dann sagen sie, freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn wieder Glauben gezeugt wird und wieder Glaube in mir aufsteht. In der Zwischenzeit fehlt die Tat und so machen wir eine Geburt und eine Beerdigung nach der anderen. Stellt euch vor, eine Firma produziert und hat keinen Vertriebsbereich. Seht ihr die Halden bei VW? Die stapeln sie, weil sie nicht verkaufen. Weil sie ihre Ware nicht am Mann bringen. So auch mit dem Evangelium. Wir stapeln die Weisheiten Christi. Aber das ist dazu da, dass ein anderer es empfängt. Die meisten Zeichen erleben wir tatsächlich dann, wenn wir im Einsatz sind an den Menschen, die Christus nicht kennen. Weil er bestätigt sein Evangelium, er bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wunder. Wir möchten Zeichen und Wunder. Und wundern uns, dass er manchmal so wenig rüberkommt. Weil diese Zeichen und Wunder haben von Gott her eine Bestimmung gesetzt bekommen für die Evangelisation. Wir haben gerade jetzt letzte Woche aus Kroatien, da hatte Gott 12 Monate vorher was Schönes gemacht. Da war eine Pastorenkonferenz. Und der Pastor, der dort das veranstaltet in seinem Gemeindezentrum in Nasice, der hatte die Idee, wenn die Pastoren schon hier sind, mache ich abends 2 evangelistische Abende. Also sprach ich da an den beiden Abend. Letzten Abend betete ich mit Kranken. Und da kam ein Typ nach vorne. So, aber mein Alter. Ich erfuhr, vor 25 Jahren hat er einen schweren Verkehrsunfall, schotterte nur noch und entsprechend verunstaltet. Betete mit ihm, war letzter Abend, kam dann gleich anschließend die Abreise und kriegte nicht mit, was gelaufen ist. So, dann kriege ich eine Nachricht ein paar Wochen später, dass dieser Mann innerhalb der nächsten 2 Tage von Gott komplett geheilt worden ist. Und der gehörte zum Ortsbild. Nasice hat so 12.000 Einwohner. Und jetzt war ich nochmal da. Und die Halle war voll. Weil der Typ hat eingeladen. Den glauben sie es. Ja, ja. Aber er wurde geheilt und dann gerettet. Nicht? Und so. Und naja, war auch sehr interessant, was da alles geschah. Jetzt letzte Woche. Bin sehr ermutigt, das Evangelium weiterzusagen. So, das wollte ich euch nochmal in Erinnerung rufen. Bin ich eigentlich schon fertig mit der Predigt? Ich könnte hier was zu sagen. Passt. Ich möchte ein paar Hintergrundinformationen geben. Man könnte sagen, ich predige jetzt weiter. Geh zu der großen Stadt, deren Bosheit vor mich gekommen ist. Ich sage euch mal meine kirchengeschichtliche und politische Einsicht in das Thema Deutschland und seine politische und geistliche Entwicklung. Alle Kirchenleiter sind sich einig, von irgendeiner kleinen Gruppe bis hin zum Papst, dass das, was vor 100 Jahren unter diesem Decknamen Pfingstbewegung und deren Verzweigung in charismatischen Gemeinden begonnen hat, dass das die stärkste missionarische Kraft weltweit ist und die Christenheit wie nie zuvor voranbringt, sind sich alle einig. Als aber diese Kraft nach Deutschland kam, 1907, hier in Kassel, im Zentrum von Deutschland, Bibelstunden begannen mit Verlängerungswochen, wo immer mehr Menschen zusammenkamen, weil die Kraft des Heiligen Geistes mächtig wirkte, kamen die geistlichen Leiter, guckten sich das an und fällten folgendes Urteil. Das ist nicht das Werk Gottes. Das ist das Werk von Dämonen. Und diese Herrschaften berieten etliche Zeit und brachten eine Erklärung heraus, die bedeutungsvollerweise in unserer Hauptstadt geschrieben worden ist, in Berlin. Das ist ein bekannter Fakt für viele. Dieses Dokument heißt Berliner Erklärung. Man verteufelte das Werk Christi durch seinen Geist. Dadurch wurde die Pfingstbewegung isoliert, quasi ausrangiert, gesellschaftlich wie aussätzlich behandelt und durfte solchen Leuten, die dazugehören, nicht die Hand geben und. Ich glaube, dass viele geistliche Leiter sich gar nicht bewusst sind, wie stark sie mit ihren Handlungen auch die politische Entwicklung eines Landes beeinflussen. Nach meiner Darlegung hängt hier etwas ganz eng zusammen mit dem Verlauf unseres Landes. 1910 kam die Berliner Erklärung raus. Die Sünden gegen Jesus, die werden vergeben. Aber die Sünde gegen den Heiligen Geist bringt Gericht nach sich. 3,5 Jahre später kommt aus der gleichen Stadt, wo diese Erklärung gegen den Geist und das Werk des Geistes geschrieben worden ist, der Erste Weltkrieg hervor. Es gab nie zuvor Weltkriege. Aber unsere Stadt Berlin, unsere Hauptstadt Berlin, aus ihr kam der Erste Weltkrieg hervor. Ich sage meine Zusammenhänge, wie ich sie wahrgenommen habe. Und das Ergebnis ist nicht Leben, sondern Tod. 13 Millionen Menschen. Ihr wisst, was das bedeutet? Wie viele Witwen? Und nicht alte Witwen. Junge Witwen. Und Waisen. Aus allen Ländern. Bis runter nach Nordafrika. Dieser Krieg hat Furchtbares angerichtet. Als wir 1918 kapitulieren mussten, den Krieg verloren haben, wurde sonderbarerweise die Berliner Erklärung gegen den Heiligen Geist erneuert. Es ist ein absolutes Rätsel, warum die Herrschaften sich nochmal gedrungen sahen, diese Bestätigung und Erneuerung dieser Erklärung hervorzubringen. Gesellschaftspolitisch brachte das ein Fiasko. Massenarbeitslosigkeit in den 20er Jahren, Inflation, Börsencrash 1928 und. Armut. Und statt dass da Buße oder dass man Gott sucht, sucht man die Hilfe bei Menschen. Und da kommt eine neue politische Kraft und kriegt ihren roten Teppich. Und Hitler kommt an die Macht. Ein Mann, der sich von Wahrsagern beraten ließ. Der einen anderen Geist hatte. Und dem folgten sie. Erst zögernd, dann in Scham. Mein Vater gehörte auch dazu. Hat sich mit 16 Jahren freiwillig gemeldet. Wollte dabei sein. Und er hat einen Krieg miterlebt. 10 Jahre russische Gefangenschaft. Und kam mit 32 Jahren zurück. Die Blüte seiner Zeit einer falschen Autorität gegeben. Dieser Zweite Weltkrieg nach der Zweiten Berliner Erklärung sollte schlimmer werden als der Erste. Es ist schlimm, wenn Menschen Fehler machen, aber es ist schlimm, wenn sie den gleichen Fehler nochmal machen. Wir wissen, dass gerade dieser Krieg etwas Furchtbares offenbarte. Es offenbarte die Geister, die über Deutschland ihren Handel trieben. Durch den Menschen. 6 Millionen Juden. Ist es nicht Gottes Liebesvolk? Ist es nicht die Rahel, für Bibelkenner ein Schmankerl, für die der Jakob sich hingegeben hat und dann hat er die schielende Lea gekriegt, die Heiden? Eben wir. Und endlich, und der Zeitpunkt kommt, kriegt Gott sein Israel. Unser Herr kriegt sein Israel. Aber in dieser Phase sehen wir den Hass gegen das Volk Israel, aus unserem Land, aus unserer Hauptstadt. Wenn man das vergegenwärtigt, schämt man sich zutiefst, ein Deutscher zu sein. Dass in diesem Volk so etwas möglich wurde. Aber nicht nur 6 Millionen Tote, im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, 13 Millionen Tote, wurden es jetzt rund 60 Millionen Tote. Können wir uns vorstellen, das ist ein unsagbares Leid. Dort in Familien, Verwandtschaften, in den Ländern hinterlassen worden ist. So ist das, wenn ein Volk sein Gott verstößt, der sich mit dem Geist der Liebe ihm zuwendet. Aber so groß ist wiederum auch Jesus, als er uns einen Konrad Adenauer in Position bringt, der mit der Bibel auf der Hand mit seinen Ministern die Grundgesetze überarbeitet, biblische Werte reinlegt, einen 25-jährigen Wiedergutmachungsvertrag mit Israel abschließt und sich bei allen Ländern, wo Kriegsergebnisse hingebracht worden sind, entschuldigt im Auftrage des Volkes. Und die Kirchen voll waren. Geschichtsbücher sind geschrieben. Unsere Kirchen waren voll, katholisch, evangelisch, freikirchlich, alle. Man suchte Gott. Nach dem Krieg interessanterweise die geringste Scheidungsquote, die wenigsten Selbstmorde, so aussichtslos alles erschien. Und dann kam nach dieser Beugung vor Christus das Wunder der Wirtschaft. Und wer also ein bisschen die Wirtschaftsprofis kennt, die rechnen mit Spitzenbleistift und mit großem Kalkül nach Adam Riese und nichts anderem. Und wenn die von einem Wunder sprechen, dann muss es ein Wunder gewesen sein. Und es war es auch. Wir wurden vom ärmsten Land Europas binnen von 20 Jahren zu einem der reichsten Länder der Welt. Und als die Portemonnaies wieder voll wurden, wurden die Kirchen leerer. Die sexuelle Freiheit und Revolution kam durch die rote Studentengruppe Ende der 60er Jahre. Kinder wurden mit dem Geist der Kritik rebellisch gemacht gegen Eltern, alles was Autorität betrifft. Antiautoritäre Erziehung, all diese Dinge, Freiheit ohne Ende. Als wenn es Freiheit gäbe in Abwesenheit von Zwängen. Aber dann, 1988, 89, tat sich etwas Schönes im Osten unseres Landes. Unser Land wurde ja bitter geteilt. Zwei Generationen haben kommunistische Prägung bekommen. Die Kirchen füllten sich drüben. In Ost-Berlin. War ich gerade gestern gewesen. Na, wie schön. Hier im Osten, im kommunistischen Teil unseres Landes, füllen sich die Kirchen. Man macht Friedensmärsche. Man möchte das Volk vereint wissen. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Feuerkonferenz 1987 wart in Frankfurt, als Loring Cunningham prophezeite, 6000 Leute da, Gott wird euer Land heilen, die Mauer wird fallen. Und ein Raunen des Unglaubens, inklusive meiner Person, war zu hören. Das war nicht vorstellbar. Wir sind so aufgewachsen, wir kennen das nur so, getrennt, geteilt. Und man gewöhnt sich an Zustände. Und das Neue, was Gott wirken will, das will nicht rein in Kopf und Herz. Und dann war das nicht nur im Osten Berlins, sondern in Leipzig, Dresden, überall ging das hin. Und dann fiel die Mauer. In Berlin. Der alte Graf Zinzendorf, weiß nicht, ob er bekannt ist aus der Geschichte, der Herrnhuter Losungen-Boss, verkürzt gesagt, eine starke missionarische Kraft in Deutschland dargestellt für die Auslandsmission. Er hatte gesagt, wenn ich in den Städten Deutschlands rede, spreche ich zu den Menschen. Wenn ich in Berlin spreche, spreche ich zur Welt. Das sagte er in der Zeit, als es noch kein Fernsehen übertragen gab. Er hatte in seinem Geist gespürt, Berlin ist bedeutungsvoll. Und in der Tat, Berlin hat in vielfacher Weise Weltgeschichte geschrieben. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Aber jetzt sollte eine andere Geschichte geschrieben werden. Weil Gott lässt sich nämlich erbitten. Die Mauer fiel. Es begann in Ost-Berlin. Sehen wir sie noch, wie die träumten, lagen sich in die Arme, wildfremde Menschen, haben geweint, sich gedrückt, geliebt. So viel Herz hätte man gar nicht vermutet unter unserer Bevölkerung. Aber da seht ihr mal, was unter der Sündendecke schlummert an Herzlichkeit. Dieses Volk ist von Gott geliebt, ich weiß es. Dieses Volk hat Gaben und Gnaden von Gott gekriegt. Wenn die für ihn eingesetzt werden, was könnte dieses Volk wieder für ein Segen sein? Und die Mauer fiel nicht nur in Berlin, sondern im ganzen Land. Und nicht nur im Land, sondern auch zwischen Ost- und Westeuropa. Und nicht nur das. Jetzt sitzt der russische Präsident Putin Hand in Hand mit Wilhelm Busch aus USA. Ist ja unvorstellbar. In dieser Stadt ausgelöst. Aber was in den letzten 12 Jahren dort geschah, ist wiederum besorgend. Mich jedenfalls hat das jetzt die letzten Jahre ergriffen. Viele Jahre nur auf meinen Tostit geguckt, bis Gott auch durch die vielen anderen Dienste mehr und mehr das Land auf mein Herz legte und auch den europäischen Rahmen in den letzten Jahren. Ich sehe eines. Satan kämpft nach der Strategie Gottes. Der Apostel Paulus ist damals durch den Geist in seinen Missionsreisen von Hauptstadt zu Hauptstadt geführt worden. Die europäische Metropole aufgesucht, Ephesus, Athen, Korinth, Rom später. Klare Strategie. Von dort aus sollte sich das Reich Gottes weiter ausbreiten. Satan macht es genauso. Er karrt Leute ran. Christopher Street Day, sagt euch das was? Die große Schwulen- und Lesbenparade. Hunderttausende kommen da in die Hauptstadt rein und bekennen Gräuelsünden für einen Tag. Muss ich mal vorstellen, was die für Reisekosten zahlen. Unter Übernachtungskosten zahlen. Was sie für Zeit und Energie investieren. Was bringt denn Leute aus ganz Europa zusammen, wenn nicht ein Geist, der diese Stadt wieder erobern will? Und Berlin ist eine große Stadt. Und sie ist auch eine böse Stadt. Sie opfert auch wie Ninive ihre Kinder. Nicht irgendeinem heidnischen Götzen, sondern dem Götzen des eigenen Wohlstands und der Bequemlichkeit. Hunderttausende von Embryos jedes Jahr. Berlin voran. Und diese Massenparaden in dieser Hauptstadt, die haben ihre Spuren hinterlassen. Love Parade. In der Spitze bis 1,5 Millionen demonstrieren, freie Liebe, freien Drogenkonsum und so weiter. Wir wissen um all diese Spektakel. Und das Ergebnis? Wir haben seit ein paar Jahren einen Oberbürgermeister in Berlin, der bekennt öffentlich, ich bin schwul und das ist gut. Und das geht zur besten Sendezeit, 19 Uhr Nachrichten, raus aus unserer Stadt in Millionen von Haushalte, Fernsehhaushalte, wo die Teenager, Jugendlichen vorsitzen und so eine Botschaft hören von so einer fremden Lichtgestalt. Meine Kollegen in England sagen, bei uns in London ist das Gleiche geschehen. Wir haben auch einen Oberbürgermeister mit gleichem Bekenntnis. Meine Kollegen in Frankreich sagen, wir haben auch einen Oberbürgermeister in Paris mit dem gleichen Bekenntnis. Und ich könnte jetzt noch einige andere Städte sagen. Leute, Europa soll wieder gerichtsreif werden. Und wisst ihr, was mich sehr, sehr besorgt? Keine der etablierten Kirchen steht auf. Die evangelische Kirche, Berlin, Brandenburg, hat als erste vor einem Dreivierteljahr beschlossen, auf ihrer Synode, homosexuelle Pastoren innerhalb ihrer Kirche zu segnen und zu trauen. Ich sehe auch nicht die katholische Kirche aufstehen. Und selbst einige Freikirchen, ohne sie namentlich zu nennen, sind liberal durchseucht. Auch die Herrnhuter Bewegung hat in Basel vor 2 Jahren ein Dokument herausgegeben, dass die Homosexualität eine andere Form der Liebe ist. Wir sind verseucht. Und der Satan weiß, wie er Bosheit aufhäuft, weil er will eins, töten. Jeden Menschen töten, dass er bloß nicht Gott findet, damit ihn Ewigkeit bei sich hat, weil er weiß, jeder Mensch ist von Gott geliebt und Gott wünschte ihn bei sich. Ich schließe ab. Mich hat das so umgetrieben, ich schlafe in jedem Bett, in jedem Land, echt. Bin gesegnet damit. Aber das hat mich umgetrieben und meine Nächte verkürzt. Für lange Zeit, jeden Morgen, 2:30 weckt Gott mich. Für 2 Stunden. Und es ist diese Bürde, die ich bewege. Und die habe ich dann mit einigen Leuten geteilt und gesagt, wir müssen die europäischen Hauptstädte aufsuchen. Ich ging viele Gedanken durch vor Gott. Herr, wer sind wir als Pfingstbewegung? Wer sind wir mit unseren Gemeindenetzwerken? Wie Gideon sprach ich. Wir sind der geringste Stamm unter den Kirchenstämmen. Und unsere Familie ist auch noch die geringste in diesem Stamm. Das war Gideons Background. Aber der Herr sagte, kommen wir zurück zum Eingangswort, komm sehr stark. Kleide dich in der Macht. Steh auf. Und er macht genau das Richtige. Er räumt auf in der eigenen Familie. Stößt den Götzen um. Er gewinnt dadurch Kraft. Und der Sog entsteht. Ich will mich nicht mit Gideon vergleichen. Es wäre grotesk. Aber diese Bürde habe ich nicht gesucht. Die ist zu mir gekommen. Und ich trage schwer dran. Ich habe mich mit einigen Leitern getroffen und das mitgeteilt. Ich sage, wir müssen in Berlin eine Konferenz machen. Da Christen hintrommeln, die dort evangelisieren. Da haben die gesagt, nach Berlin? Wenn man eine erfolgreiche Konferenz machen will, dann macht man das unten in Stuttgart, im Bibelgürtel Deutschlands. Da wohnen die Christen jede Menge, gleich um die Ecke, haben da keine langen Anfahrtswege und können zu Hause schlafen. Das Reich Gottes muss schon kostengünstig organisiert werden. So ging das. Die zweite Ebene sagt, ja, wie läuft das denn in den Gemeinden, wenn der Pastor sagt, am Samstag gehen wir auf die Straße? Kommt doch höchstens 10% der Gemeinden. Du kannst doch nicht einladen, die Leute sagen, die sollen auf die Straße gehen. Kommt da keiner. Und ich sage, das ist das, was ich habe. Und wenn ihr nicht mit mir geht, suche mir Leute, die da mitgehen. Und Gott hat Türen geöffnet. Wir haben eine Trägerkreisebene gekriegt, in unserem Land hatten wir noch nie. So schön vernetzt. Und seit gut 2 Monaten kann man sich anmelden. 500 haben sich schon angemeldet. Nein. Ich danke Gott, es sind schon über 9000, die sich angemeldet haben. Die wollen auf die Straße gehen. Die wollen den Menschen dienen. Und nicht nur das. Der Siegfried Thomas Schewski, der Manager an der Seite von Reinhard ist, habe ich gebeten, das zu organisieren. Und er macht das sehr gut. Er sagt, seine Konferenzerfahrungen sind die 6 Wochen vor Beginn, kommen die anderen 50%. So, wir werden allerhand Missionare zu unserem Ninive bekommen. Wisst ihr, was wir dort machen? Morgen sind wir zusammen und predigen und beten, dass der feige Petrus mutig wird. Petrus war stark im Innenverhältnis, aber als es drüber rausging, dann wurde er schwach, wie Jona. Aber als dann die Kraft kam, da war ihm sein Leben egal. Er stellte sich auf die Straßen Jerusalems und verkündete zum Heil vieler. Ist das nicht stark? Und nachmittags gehen wir raus. Und zwar nach deutschem Versammlungsgesetz. Wisst ihr, wie das heißt? Man kann sich irgendwo auf die Straße stellen, noch ein Christen, meinetwegen auch zu dritt, spricht ein Gebet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und kann eine Freiveranstaltung beginnen ohne Genehmigung. Steht noch in unserem Gesetz. Lautsprecheranlage nicht, brauchen wir auch nicht, weil wir wollen ja in überschaubaren Versammlungen mit Leuten agieren. Und wir werden Ihnen 2 Dinge mitteilen. Wir werden mitteilen, was unser Leben glücklich gemacht hat. Wir werden mitteilen, durch wen wir Frieden gekriegt haben. Was für ein Wunder, dass ein Mensch Frieden in sich trägt. Liebe, ungekauft, geschenkt, permanent geliebt, rund um die Uhr. Freude, unabhängig von Umständen. Das ist ein Wunder nach dem anderen. Und wir sagen, wer uns das gegeben hat. Und dass wir gute Beziehungen haben, dass Sie das auch kriegen können. Und dann fragen wir ein zweites. Haben Sie eine Not? Wir würden gerne für Sie beten. Sind Sie krank? Wir würden gerne für Sie beten. Gerade hier auf der Straße. Komm, wir haben schon so oft im Wartezimmer bei Ärzten gesessen. Warum nicht auch hier? Wir haben schon so viel ausprobiert. Warum nicht jetzt hier? Gott hat mir in einer der Nächte gesagt, Ingolf, ich werde ganz viele Zeichen und Wunder auf den Straßen Berlins tun. Und ich bin sehr vorsichtig in so einer Aussage. Aber wenn ich das weiß, dann sage ich es auch. Und ich weiß es von Gott. Und ich wünsche natürlich, dass du mit dabei bist. Und dass du das auch miterlebst. Es soll was angeschoben werden. Unser Volk ist nämlich krank. Zutiefst krank. Im letzten Jahr Männerkonferenz, Bad Gandersheim, 1000 Männer, frage ich die. Habe ich noch nie gemacht. Kam so ganz spontan. Sollen wir alle aufstehen, die gesund sind am Körper? Nach einigem Zögern standen 8 Männer von 1000. Mir rutscht das so raus. Unser Volk ist sündig und krank. Aber wir haben ja jemanden, der für die Sünder und für die Kranken gekommen ist. Jesus. Und das Evangelium über Jesus, die gute Nachricht, wenn sie nicht weitergegeben wird, ist selbst dieses kostbare Evangelium wertlos. Das ist wie Geld, das sie nie ausgeben. Diese ganzen Nachmittagskontakte versuchen wir ins Jahnstadion zu schleppen. Das Olympiastadion ist leider dicht, wegen Umbauarbeiten für solche Veranstaltungen. Aber Jahnstadion, immerhin. Ich weiß, dass es schwer ist am Anfang, gerade eine Woche vorher läuft der Kirchentag. Und die Leute sagen, warum macht ihr das? Ich weiß es nicht. Ist von Gott aufs Herz gelegt, das über die Pfingsttage zu machen, und wir machen es. Wenn Gott einen Unterschied deutlich machen will zwischen Kirchentag und Kirchentag, preis dem Herrn. Wenn die so richtig warm sind, die Journalisten, über fromme Sachen zu schreiben, sollen sie mal darüber schreiben. Sollen sie mal weitergeben, dass unser Gott, der unser Land gesegnet hat, der unser Land besucht hat, der durch unser Land Welt gesegnet hat, Martin Luther, was für ein Segen ist aus diesem Mann hervorgegangen durch seine Passion. Reinhard Bonnke, wenn ich mir denke, was für ein Segen ist aus diesem Land hervorgegangen. Und dieser Herr liebt dieses Land und möchte es da am Nabel, an dem Kern berühren, unsere Hauptstadt Berlin. Ist sehr stark, als Jona nach Nineveh kam, staunte er selbst, dass die Leute seiner Botschaft gehorchten. Der war ja alles andere als motiviert. Der wurde ja hingeschoben in seine Mission. Ich weiß nicht, wer dich schieben muss, aber selbst wenn du geschoben kommst, kannst du etwas erleben wie Jona. Während du sprichst, kommt der Geist in deine Worte und es geschieht Übernatürliches durch dich. Du musst es nur tun. Du musst dich in diese aus deinem Sicherheitsboot raus aufs Wasser bewegen und sehen, dass das Wasser hält. Dass du eben nicht in deinen Schwachheiten versinkst, sondern in seiner Sendung zum Leben durchdringst. Und wenn man das erstmal erlebt hat, wie Menschen zu Jesus finden durch einen, dann hat man, wie gesagt, Blut geleckt oder so. Dann kann man es nicht mehr lassen. Dann kann man es nicht mehr lassen, zu Jesus zu rufen. Was für ein Geschenk. Ein Mensch darf für ewig bei Gott sein. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ohne Ende. Bloß weil ich den Mund aufgekriegt habe. Nachts nach der Evangelisation ab 23 Uhr ist nach der Anbetung. Schleppen wir alle Frischbekehrten mit hin. Die Dämonisierten setzen wir frei. Geistestaufe beten. Sondern wir wollen gute Arbeit hinterlassen. Mein Netzwerk ist da, sind mit dabei, helfen, dienen. Und dann am Pfingstmontagmorgen schließen wir ab vor dem Brandenburger Tor. Große Open-Air-Versammlung, Sternmarsch. Und dann habe ich eine schöne Idee von Gott gekriegt. Weil die Leute werden mit dem Fernsehen nicht unsere christlichen Veranstaltungen nach draußen senden. Das mögen sie nicht. Über die Schwulen- und Lesbenparaden berichten sie bis zum Abwinken, aber über die Botschaft, die unserem Volk wirklich helfen könnte, da ist es zu. Und die Idee war, wir werden sie neugierig machen. Kommen Sie mit Ihren Kamerateams zum Brandenburger Tor. Wir werden dort prophezeien über die Zukunft von Deutschland und Europa. Und die Leute sind neugierig. Die wollen immer wissen, was kommt, um hinterher zu sagen, ob es gewesen ist oder nicht. Selbst diese Neugier reicht. Und die werden natürlich über uns herziehen. Na klar. Aber das Evangelium, welches eine Kraft ist, hat seine Wirkung. Und da soll mal ein anderes Bekenntnis rausgehen. Nicht, ich bin schwul und das ist gut, sondern dieses Volk braucht Jesus. Ganz persönlich, jeder Mensch. Und sie müssen ihre Bosheiten erkennen und Zusammenhänge sehen, dass unser Volk in einer unguten Entwicklung ist, wenn nicht Jesus kommt und ihnen hilft. Und ich habe drei Leute. Der Reinhard Bonnke wird das tun, prophetisch. Walter Heidenreich und meine Wenigkeit. Wir sind mit solchen Antennen vor Gott für diese Minuten. Und mögen die Kameras schnurren und eine Botschaft aus unserer Hauptstadt senden, die hoffentlich auch europäisch und international rausgeht. Sicherlich, wir fühlen uns jämmerlich klein. Aber wir haben einen Herrn in uns, der alle Macht hat. Und dem vertrauen wir. Wir wollen noch aufstehen und beten. Mein Vater im Himmel, ich danke dir für die Frauen und Männer, die hier zusammen sind, sich Zeit nehmen für deine Sache. Wir haben den Spiegel geöffnet an diesem Abend und reingeguckt und wir haben uns entdeckt. Jetzt sind wir vor dir und überlegen, was wir tun. Und ihr lieben Leute, ich möchte euch jetzt mal kurz bitten, für Menschen, die in Nachbarschafts- oder Arbeitskontakt nahe bei euch sind und denen ihr noch nicht gesagt habt, wie sie in den Himmel kommen, betet mal kurz für diese Leute, wenn ihr es wollt. Wenn ihr mal gerade 30 Sekunden dafür. Nennen sie mit Namen. Betet dafür, dass sie Jesus entdecken. Und jetzt möchte ich für euch beten. Vater, ich möchte gern für Leute beten, die sich noch senden lassen. Und jetzt bitte ich dich vor deinem Gott, der Zeuge ist, ob du das Wort nur hörst oder auch tust. Wenn du bereit bist, für die Menschen, für die du jetzt gebetet hast, etwas weiterzugeben von Jesus. Und schieb es nicht auf. Du weißt, das Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Wenn du bereit bist, das umzusetzen, dann heb ihm deine Hände entgegen und sag, Herr, hier bin ich, sende mich. Sende mich. Ich habe eben für diese Leute gebetet. Bitte sende mich. Und Herr, bitte nur, sei ganz aufrichtig. Ihr müsst hier keinem gefallen. Macht das nur, wenn ihr es wirklich entscheidet. Ihr habt euch mal für Jesus entschieden, habt auch vielleicht die Hand gehoben. Und jetzt mal eine andere Entscheidung. Herr, ich möchte diese Gemeinde segnen. Ich möchte, dass diese Leute, die hier ihre Hände heben, in deren Herzen Namen sind von Menschen, die dich nicht kennen. Herr, dein Heiliger Geist auf sie kommt und eine überzeugende Kraft darstellt für das Zeugnis, das sie weitergeben. Ich bete, dass die Macht deiner Liebe durch ihre Worte und Handlung zu diesen Menschen kommt. In deinem heiligen Namen sende ich sie in ihr Umfeld. Herr, wie du Jona gesandt hast, so wollen wir uns nicht auf Umwegen senden lassen, sondern auf geraden Weg. Ich möchte dich herzlich preisen für diese Leute, die bereit sind zu tun, was du sagst. Und die, Herr, die zögern, die irritiert sind, ich danke dir, dass du sie auch liebst. Und weiter sie umwirbst. Und du wirst sie aufrichten, Herr. Die, die volle Anklage sind, weil sie empfinden, dass sie keine guten Christen sind. Rüste sie zu, bau sie auf. Du hast mit uns Geduld gehabt, wirst auch mit ihnen Geduld haben. Du bist ein wunderbarer Herr. Ich bete dich an. Ich preise dich, Jesus. Du rettest Menschen nicht nur in Afrika, sondern auch in unserem Land. Und nicht nur im kleinen Stil, wie wir es die letzten Jahrzehnte gesehen haben, sondern es kommt eine Welle von dir, der Gnade über unser Land. Denn Herr, wir brauchen deine Gnade. Denn du sagst, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch mächtiger. Und genau das erwarten wir durch unsere schwache Kraft. Aber wir schauen auf dich und wissen, dass du immer noch sendest. Wir beten auch für unsere Stadt Berlin. Und bereiten dich diese Konferenz und diese Rettungsaktion vor für im Gebet, Herr. Wir beten, dass Reinhard Bonnke eine besondere Gnade kriegt,
ja.
Herr, im großen Stil das Netz auszuwerfen und reinzuholen. Ich bete, dass wirklich in den Morgenen der Geist der Kühnheit auf dein Volk kommt und sich keiner mehr schämt. Um deines Evangeliums willen. Und dass deine Kraft durch diese Leute geht. Alt wie jung. Ich danke dir für deine Leute, die du im Verborgenen ihre Knie beugen lässt. Und die nicht nachlassen, für dieses Land zu beten. Lass einen neuen Segen herausgehen, auch für die europäischen Länder. Wir preisen deinen Sieg. Wir preisen deine Macht. Wir rühmen dich, Herr. In einem Tag kannst du die Werke der Finsternis zerstören, die der Teufel jahrelang aufbauen musste, weil dein Licht stärker ist als Finsternis. So beten wir, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen.
Halleluja. Lass uns einen Augenblick noch beten. Ist jemand hier, der Jesus noch nicht kennt und du hast gehört, was Pastor Elzel gesagt hat und denkst, Mensch, das ist 3 Millionen Lichtjahre entfernt. Aber wenn dieser Jesus da ist, dann möchtest du dein Leben ihm geben. Zeig mal kurz auf, deine linke, rechte Hand, dann weiß ich, dass du Gebet wünschst. Schäm dich nicht. Ich weiß, das ist für mich persönlich war es die wichtigste Entscheidung. Ist jemand hier, der sagt, du, das bin ich, würde gerne, dass du für mich betest. Zeig euch mal auf, links, rechts. Und dann werde ich gerne für dich beten. Herr, du siehst die Menschen, die das erste Mal hier sind, die ich noch nicht kenne. Und ich bete, dass du ihnen nachgehst. Guter Heiliger Geist, komm auf sie. Geh ihnen nach. Auf dem Nachhauseweg, diese Nacht, morgen. Zieh du sie mit Seilen der Liebe. In das Herz und dein Herz, Gott. Gott, Vater, in Jesu Namen. Mhm. Halleluja.
Halleluja.
Amen. Amen, ihr Lieben. War das gute Speise? Ja? Danke, Jesus.